Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Streamgestöber in einer unserer Kurzfolgen zum Wochenende. Mein Name ist Jenny Jecke und ich beschäftige mich seit Wochen mit DämonenjägerInnen, die K-Pop-Lieder singen. Hat sich das gereimt? Egal, ich bin hier im Podcaststudio nicht allein, sondern mir gegenüber sitzt Andrea Wöger und die beschäftigt sich auch mit K-Pop-singenden DämonenjägerInnen.
Ich beschäftige mich vor allem mit dem Soundtrack, den ich nicht mehr loskriege aus meinen Ohren, aus meinem Kopf. Und naja, vielleicht liegt das auch daran, weil ich ihn jeden Tag 50 Mal höre. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. K-Pop Demon Hunters, der größte Netflix-Film des Jahres, vermutlich, voraussichtlich. Darüber reden wir heute.
Ja, zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme ist K-Pop Demon Hunters knapp 60 Tage lang online bei Netflix. Der ist online gegangen am 20. Juni und befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf Platz 2 der erfolgreichsten, meistgesehenen, aufgerufenen, was auch immer man für Metriken noch nimmt, Filme in der Geschichte von Netflix. Es geht natürlich um Netflix Originals, Netflix Produktion. Auf Platz 1 steht ein Film, der die Welt verändert hat. 230,9 Millionen Views hat er gemacht. Ihr erinnert euch alle an Red Notice, nehme ich an. Ihr träumt jeden Tag von Red Notice 2, aber Ted Sarandos wird euren Traum nicht erfüllen, fürchte ich. Und auf Platz 2, wie gesagt, steht K-Pop Demon Hunters, das Phänomen, aktuell mit 184,6 Millionen Views. Und wir reden hier von Global, sowohl englischsprachig als auch nicht englischsprachig. Und alle Analysten und Expertinnen nehmen an, dass er Red Notice noch überholen wird. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Er steht auch jetzt seit einer Weile in Deutschland auf Platz 1. Das wechselt immer ständig. Er hat eine Weile gebraucht, um da hinzukommen. Aber es hat Deutschland erfasst, das K-Pop, Demon Hunters Phänomen. Und wir wollen in diesem Podcast mal ganz kurz darüber reden, warum ist dieser Film so erfolgreich? Warum ist das was Besonderes? Mhm. Aber eine erste Frage, die ich stellen wollte, Andrea, warum bist du davon fasziniert? Was ist denn da jetzt interessant dran? Abgesehen davon, dass da ein Riesentiger auftaucht, der übelst süß ist.
Ein bisschen wie ein Chamäleon in alle Richtungen guckt. Der Hammer, beste Figur des ganzen Films. Aber ich bin ja ein Mensch, ich gucke generell immer alles, was gerade sehr beliebt ist, weil ich eine sehr große Neugierde habe und wissen will, warum interessiert das gerade Millionen, Milliarden von Menschen? Warum, was hat es? Kann es mich auch erfassen? Kann sich das auch auf mich übertragen? Was steckt da dahinter? Wenn, keine Ahnung, Milliarden Menschen einen Film gucken, der K-Pop Demon Hunters heißt, der animiert ist, dann gucke ich da natürlich mal rein. Und ja, es hat mich auch erfasst. Es hat mich erfasst von die Füße vom Boden wie auch immer.
Den Teppich unter den Füßen weggezogen.
Ja, das ist passiert, wie auch bei fast allen Leuten am Rest der Welt. Und deswegen möchte ich da heute unbedingt drüber reden.
Was ist denn das jetzt? Also ich muss sagen, ich habe ihn geschaut, ne? Aber so mit, Jenny hat nebenbei noch Essen gemacht und ihre Rahmensuppe mit ihrem Pak Choi noch irgendwie angerichtet geschaut. So, das war sehr lecker. Ich liebe Pak Choi. Aber ich habe ihn so geschaut im Sinne von, ich muss ja zu einer Artikelkorrektur lesen, ich muss ungefähr wissen, worum es geht. Und wenn ich das jemandem pitchen müsste, dann würde ich sagen, es ist Buffy im Band der Dämonen mit K-Pop. Wie würdest du denn die ja. Story im Detail ausführen, damit alle, die da vielleicht noch immun sind, auch von dem Virus erfasst werden.
Von dem 4-Quadranten-Virus. Bei mir war es übrigens auch so, ich bin eingestiegen in den Film mit einem Second Screen, habe so nebenbei auf meinem Handy ein bisschen geguckt, wie ich es immer mache, wenn ich neugierig bin und irgendwo reingucke. Habe dann aber die zweite Hälfte des Films mich auf den Film konzentriert. Und das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten. Worum geht's denn jetzt überhaupt? Es geht um Demon Hunters, also Dämonenjägerinnen. Die sind gleichzeitig eine Band von drei jungen Frauen und sie stehen in der Tradition von sehr vielen Bands von drei Frauen, jungen Frauen bis älteren Frauen, die gemeinsam gesungen haben. Und durch ihr Singen, durch ihre Stimme haben sie quasi einen Bann über die Welt gelegt, damit der böse Dämonenherrscher Gwima nicht länger.
Kannst du nochmal Grima sagen?
Grima. Nee, ich krieg's nicht mehr hin, sorry. Kam gut raus gerade. Nicht länger die Seelen der Menschen schnabulieren kann. Und dementsprechend lastet ein, also ist eine sehr große Last auf diesen drei Frauen, die das aber easy hinnehmen, weil sie ja genau in einer langen Tradition von Frauen stehen, die das schon geschafft haben. Diese magische Barriere heißt Honmun. Und die müssen sie quasi, die ist noch nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht komplett, beziehungsweise muss aufrechterhalten werden, indem sie eben immer neue, wundervolle Lieder erschaffen und singen. Und dann kommt aber ein gewitzter Dämon auf die Idee, hey, wir können doch auch eine Band schaffen und denen Konkurrenz machen und den Honmun verhindern. Und das ist dann quasi der vorrangig, auf den ersten Blick würde ich sagen, große Konflikt des Films. Schaffen sie es nicht, wenn ja, wie? Und das sind auch so die Hauptfiguren, die drei Sängerinnen und auch der Leadsänger der Boy-K-Pop-Band und sein Tiger, der aussieht wie ein bisschen wie ein flauschiges Chamäleon.
Der Tiger ist mega. vielleicht zum Hintergrund, also Regie haben Maggie Kang und Chris Applehands.
Bester Name.
Geführt. Ja, also es ist keine südkoreanische Produktion, was man ja denken könnte bei K-Pop, sondern die Macher haben schon lange Karriere im Animationsbereich und zuvor hatten sie den ebenfalls asiatisch geprägten Film Wish Dragon gemeinsam umgesetzt. Ist eine Produktion von Sony Pictures Animation, was auch wichtig ist, weil Netflix hat ja ein hauseigenes Produktionsstudio für Animationsfilme. Und Sony Pictures macht normalerweise auch Kinofilme, also zum Beispiel die beiden Spider-Verse-Filme sind, glaube ich, die beliebtesten und anerkanntesten, die auch stilprägend waren, die auch in gewisser Weise stilprägend waren für K-Pop Demon Hunters. In dem Fall wurde sich aber entschieden, den nicht ins Kino zu bringen, sondern er wurde für Netflix produziert und kriegt dann quasi im Nachhinein, zum Beispiel in den USA, Singalong-Vorführung doch im Kino, einfach weil er so ein großes Phänomen weltweit geworden ist. Und was ich noch ganz spannend fand, viele werden ihn vielleicht auf Deutsch schauen, ich habe ihn in OV geschaut, das heißt auf Englisch und war es eigentlich in Koreanisch?
Englisch. Ja, die Texte sind, also die Liedertexte sind auf Englisch, teilweise aber auch mit koreanischen Passagen drin.
Also ich fand es interessant, es hat mich so ein bisschen an den Pixar-Film Turning Red erinnert, was das Casting angeht. Also es wird nicht nur quasi culturally appropriated und dann ist da irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, Josh Gad, der die alle spricht. Sorry, Josh Gad für die Strays, die er hier einfangen muss. Sondern sie haben sich eben Cast zusammengesetzt aus den SprecherInnen überwiegend nordamerikanisch / südkoreanischer Herkunft, also die auch teilweise auch Verbindungen zu dieser Kultur haben, auch bekannte Leute, zum Beispiel den Comedian Joel Kim Booster, den ich sehr mag. Eine zentrale Rolle wird von Lee Byung-hun gespielt, den man natürlich aus vielen südkoreanischen Filmen kennt, aber eben auch aus Squid Game zum Beispiel, wo er den Bösewicht spielt. Ken Jeong ist dabei. Große Lost Reunion mit Daniel Day Kim und Yoon-jin Kim.
Whoop.
Und so, also es ist recht clever gemacht. Die SprecherInnen haben irgendwie eine Verbindung zu Südkorea. Die Songs werden von anderen Menschen meist gesungen, die auch konkret teilweise aus dem K-Pop-Bereich kommen oder eben professionelle SängerInnen sind. Und auf dem Soundtrack gibt es dann eben auch Songs von Twice zum Beispiel, die sogar ich kenne als Band. Ich habe eben gemerkt, ich kenne drei K-Pop-Bands und Twice ist einer davon und Blackpink und BTS sind die anderen beiden. Das heißt, es wird hier schon sehr stark versucht, auch so einen Anschluss zu finden und nicht nur quasi das Konzept rauszubringen und dann wirkt das alles am Ende total unauthentisch oder so. Jetzt mal, bevor wir zum Erfolg kommen, was hat dir denn jetzt eigentlich an dem Film gefallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich war jetzt mal ganz am Anfang. Ich war sehr positiv überrascht davon, wie leicht mir der Einstieg in den Film gelungen ist, weil ein Film, der K-Pop im Titel hat, den gucke ich halt nicht, weil ich kenne nämlich keine einzige K-Pop-Band. Ich habe überhaupt null Verbindung.
Ich habe gewonnen.
Ich habe dann null Verbindung dazu. Ich gucke gerne Animationsfilme und ich auch irgendwie so die Story von den Sängerinnen und so, das hätte mich schon angesprochen, aber ich habe immer nur dieses K-Pop gesehen und dachte so, ach nee, dann lass ich aus. So, und dann wurde er halt zum Phänomen, dann habe ich reingeguckt und war halt erstmal sehr erfreut, wie extrem einfach der Einstieg gelungen ist. Er hat halt, abgesehen von dem Titel, hat einen absoluten Massenappeal. Also du findest dich sofort wieder. Die Charaktere sind absolut likable vom ersten Moment an. Verstehst du, worum es geht, wo du bist, was auf dem Spiel steht. Sehr, sehr universelle Erzählung, die Geschichte hat. Das hat mich total reingesogen. Da war ich sofort dabei. Und die Geschichte an sich hat mich dann auch wirklich sehr ergriffen. Und ich habe dann danach extrem viel drüber nachgedacht. Wieso ist dieser Film so gut? Und warum spricht er so viele Leute an? Und das ist, glaube ich, einfach die Mischung, die dieser Film hat, die kaum andere Filme hinkriegen in der Art. Es gibt nur einen einzigen Film, der das meiner Meinung nach genauso gut schafft und der auch ein riesiges Phänomen, und dazu komme ich aber gleich. Oh. Es ist natürlich die Mischung, die dann zu so einer positiven Spirale wird mit dem extrem erfolgreichen und wahnsinnig guten Soundtrack, der so dermaßen ins Ohr geht, wo du halt das Lied Golden hast. Ich würde es gern singen, mache aber nicht, weil sonst kommt Sony und nimmt mir das Mikro weg. Aber nicht nur ein gutes Lied, aber ein Lied, das halt extrem hervorsticht. Eine wahnsinnig, wahnsinnig tollen Sängerinnen, die das aufgenommen haben. Und gemeinsam mit diesem, dass man einfach total leicht in diesen Film reinkommt, dass der eine riesige Zielgruppe anspricht, dass der halt ab 6 Jahren ist. Du den aber auch mit deiner Oma gucken kannst. Die Verbindung von all diesen Sachen und den Themen, die der Film halt bedient, ich glaube, das macht es aus. Und dann natürlich die Veröffentlichung auf Netflix, wo du quasi sofort ein Riesenpublikum hast, das größte, das eigentlich möglich ist, wenn du was auf Netflix veröffentlichst. Diese Mischung aus allem, mich würde interessieren, wie erfolgreich der gewesen wäre, wenn er ins Kino gekommen wäre. Das würde mich sehr interessieren, das wage ich aber nicht zu spekulieren. Aber jetzt komme ich dazu, woran mich dieser Film nämlich erinnert, sowohl vom Inhalt her, als auch von seinem Erfolg, als auch das, was ihn gut macht, ist nämlich Disney ist die Eiskönigin. Und wir alle wissen, Frozen, die Eiskönigin, ist ja das große Phänomen von Disney seit, ich glaube, 13 Jahren mittlerweile. Auf jeden Fall Anfang der Nullerjahre kam, Anfang der 2010er Jahre kam der erste, die Eiskönigin. Und danach kam ungefähr 1 Million Kurzfilme, ein zweiter Teil und Merchandise bis zum Abwinken. Ich weiß, wovon ich rede, meine 3-jährige Tochter ist da völlig reingekippt. Vielleicht bin ich dran schuld. Warum ist er so ähnlich wie die Eiskönigin? Also es geht schon beim Inhalt los. Du hast halt diese Hauptfigur, die einfach nur einen inneren Konflikt hat. Sie hat starke Kräfte, sie hat eine tolle Stimme und mit ihren Kräften kann sie entweder die Welt in den Abgrund stürzen oder sie kann halt die Welt retten, je nachdem, wie ihre eigene Stimmung ist. So, also extrem appealing halt auch für kleine Kinder und für Kinder und Heranwachsende, die eben mit Emotionsregulation da einen guten Anschluss finden, dass ja nicht so leicht ist, wenn man noch nicht erwachsen ist. Dann kommt der Soundtrack dazu, der extrem ins Ohr geht, was ja auch die Eiskönigin sehr unter manch anderen Disney-Filmen, die nicht so diese großen Smash-Hits hatten, hervorgehoben hat. Du hast viel weibliche Kräfte hinter den Kulissen, die auch sehr, glaube ich, nochmal das verstärkt approachable machen für ein weibliches Publikum. Bei Die Eiskönigin, was Jennifer Lee, die das geschrieben hat und Co-Regie geführt hat, Maggie Kang und auch noch 2 oder 3 andere weibliche Drehbuchschreiberinnen und dann eben ihr die Co-Regie von Apple Hans, die man nicht oft genug sagen kann. Dann hast du auch noch so eine Liebesgeschichte, die aber eigentlich egal ist und eigentlich stellt sich das auch als der Böse raus und so. Das auch.
Aber er ist cute.
Aber er ist super cute. Das war Hans in Die Eiskönigin auch. Jenny, bis
ich zum
Ende.
Ich habe von Die Eiskönigin ungefähr 90 Sekunden gesehen.
Your loss.
Und dann habe ich aufgehört zu schauen.
Und abgesehen davon, dass halt Elsa in Die Eiskönigin und Rumi in K-Pop Demon Hunters einfach vom Vibe her extrem viele Parallelen haben und auch von ihrer Journey, die sie machen im Film, was eigentlich genau dasselbe ist.
So mit einem halben, mit einem Bein im Bösewichtinnen Ding
genau,
drin?
Genau, also sie sind eigentlich keine Bösewichtinnen, sie haben aber so eine extreme Kraft, die sie manchmal kaum kontrollieren können, dass sie damit die Welt auch in den Abgrund stürzen könnten, so wenn sie einen falschen Schritt machen. Und wie können sie das kontrollieren? Wie können sie auf die gute Seite? Was brauchen sie dafür? Und was sie dafür brauchen, sind andere Frauen. Das ist auch ein zentraler Punkt, der, glaube ich, oft unterschätzt wird in sehr vielen Drehbüchern. Was auch die Eiskönigin damals so besonders gemacht hat, weil es der erste Disney-Prinzessinnen-Film ist, wo es eben um die Schwesternschaft geht und nicht eben um eine heteronormative Liebesgeschichte, die dann alles gut macht am Ende. Und das, was ich persönlich am allerwichtigsten finde, ich glaube, warum auch jeder einfach mit so einem guten Gefühl aus diesem Film rausgeht und jeder so gut reinfindet, ist es, das Kernthema ist ja Selbstakzeptanz. Können Sie sich selber akzeptieren? Wenn ja, dann wird alles gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist im Prinzip die Eiskönigin, nur angepasst auf ein, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre älteres Publikum als die Eiskönigin und geht halt auch in so Phänomene rein, die es vor 15 Jahren vielleicht auch noch gar nicht gab. So, also es ist sehr zeitgemäß und holt das irgendwie auf eine zeitgemäße Jugendebene. Ja, darüber habe ich sehr, sehr viel nachgedacht, wie du merkst, die letzten 4 Wochen. Wie siehst du die Parallele denn jetzt, wo ich dir die so erzählt habe, Jenny?
Also ich kann die auf jeden Fall sehen. Ich finde es auch schön, den Aspekt, dass man das mit unterschiedlichen Generationen schauen kann. Ich ich kenne zwar irgendwie 3 Bands, aber ich habe sonst in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur ein K-Pop-Video geschaut. Und das war eins von Steven Yeun und Conan O'Brien, was schon 10 Jahre alt ist. Das heißt, ich habe eigentlich keine Verbindung zu der Musik, aber was mir halt sofort aufgefallen ist, als ich das geschaut habe, wenn zugegeben halt nebenbei ist, deswegen kann ich nicht richtig drüber urteilen, war, dass die Lieder halt alle super eingängig sind. Mhm. Selbst wenn du keine Verbindung zu der Musik hast und ich höre eigentlich nicht sowas, auch nicht normalen Pop. Aber die Lieder sind eingängig und das ist für mich immer so das A und O. Anderer Film, den ich hier schon im Podcast empfohlen habe, in den Checks, ist Trap von M. Night Shyamalan, den ich auch dafür liebe, dass er eine fiktionale Popsängerin im Mittelpunkt hat, aber ihre Lieder sind glaubwürdige Banger. So, und das ist für mich immer wichtig, wenn du Popsänger in einem Film hast, weil wenn die dann so Trantütenmusik singen, da bin ich raus halt. Und was ich noch sehr positiv fand, war der Animationsstil. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von so dem Disney-Animationsstil und überhaupt Animationsfilmen an sich, die nicht von Studio Ghibli irgendwie stammen. Aber was ich mochte, war so diese Kombination. Es ist nicht so überdreht wie die Spider-Verse-Filme, die für mich manchmal so ein bisschen zu viele Ideen haben, die ich nicht aufnehmen kann. Wahrscheinlich auch, weil ich zu alt bin dafür. Sondern es ist ein guter Mix, finde ich, aus so einem traditionellen 3D-Animationsstil. Und dann gibt's immer wieder diese, ich glaube, diese Einsprengsel, die aussehen wie so extreme Emotionen aus Anime. Mhm. Zum Beispiel, ich nenne es Chibi, ich bin ja nicht so die Expertin. Und das fand ich super. Ich finde das halt mega lustig, wenn das so aus dem Nichts kommt. Auf einmal hast du dieses tränenüberströmte Gesicht, wo einfach die Tränen raussprudeln, wie so eine Karikatur, sodass es dann irgendwie wieder einzigartig wirkte, sodass man aber nicht nur halt eine Love Story hat, die ich halt sehr süß finde, weil sie mich auch an Buffy und Angel erinnern. Mhm. Ja, man hat Banger und man hat halt einen visuellen Stil, der eingängig ist und der Pointen bereithält. Und das fand ich einfach schön.
Ich fand, gerade was den Animationsstil betrifft, fand ich es ganz spannend, weil das kommt schon auf der Erfolgswelle daher, die Spider-Man-Filme hatten, die animierten Spider-Man-Filme im Kino. Aber auch Netflix hat sich da ja eine Nische geschafft, zuletzt mit Nimona, dem Film, der ganz, ganz toll ist, und Arcane, der Serie, die ganz, ganz toll ist, die jetzt nicht ganz denselben Animationsstil haben, aber die in eine ähnliche Richtung gehen. Es ist so eine Mischung, es wirkt beim Schauen wie so eine Mischung aus so einer Disney-Animation, aber was handgezeichnetem, und dann kommen noch sehr, sehr, sehr so künstlerische Aspekte dazu, wie als würde jemand so mit einer Spraydose mal rübergehen, oder wie du schon meintest, ist es auch sehr witzig. Das fand ich ganz interessant und da hat es mich auch ein bisschen an Arcane erinnert. Arcane kommt ja aus dem, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, das League of Legends-Universum, dieses riesige, ja, Jenny Nick, dieses riesige Videospiel-Universum, von dem ich gar keine Ahnung habe, aber es ist auch völlig egal, du kannst Arcane gucken und das ist eine tolle Serie. So ein bisschen verhält sich K-Pop Demon Hunters mit diesem K-Pop-Universum. Das finde ich auch ganz interessant und da hat es natürlich für Netflix-AbonnentInnen schon mal eine gute Basis, wo man anschließen kann. Und du brauchst halt als Musical oder als Musikfilm brauchst du halt diesen einen Banger, der so Raum und Zeit durchdringt und den auch in wahrscheinlich 100 Jahren noch die Hälfte aller Leute im Ohr haben. So. Und bei Eiskönigin war es ja sowas wie Let It Go. Gibt natürlich noch viele andere Beispiele von vielen anderen tollen Filmen. Das Farbenspiel im Wind bei Pocahontas zum Beispiel. aber hier hast du halt Golden und der Song, der wird wahrscheinlich mehreren Millionen Menschen bis ans Lebensende nicht mehr aus dem Ohr gehen. Das brauchst du auch und das hat dieser Film.
Und das ist, glaube ich, auch der erste Netflix-Animationsfilm, der überhaupt nur im Entferntesten diese Art von Erfolg hat. Weil ich habe auch mitbekommen, dass die anderen ganz gut sind. Aber man hat ja immer so die große Frage, wann kann Netflix so sein Disney- oder Pixar-Äquivalent schaffen und mit Unterstützung eines Studios, das eigentlich selber Filme ins Kino bringt, nämlich Sony Pictures Animation, haben sie es geschafft. Ich glaube, wir haben hinreichend erklärt, warum dieser Film sehenswert ist und vor allem auch, warum er quasi überall gerade ist. Also auch wenn man auf TikTok ist, was ich leider sehr viel bin, da kommt man an K-Pop Demon Hunters nicht vorbei. Aber Andrea, wichtige Frage zum Schluss. Willst du K-Pop Demon Hunters 2 sehen?
Auf jeden Fall jetzt sofort.
Okay.
Aber lasst euch Zeit, schreibt erstmal gute Lieder. Ich finde, gute Lieder zu schreiben ist das Allerwichtigste für Teil 2, weil ohne die Musik, glaube ich, wäre halt bei weitem nicht so erfolgreich gewesen und hätte auch bei weitem nicht diesen krassen Appeal, weil Shoutout geht auch hier ran, raus an meine Nichte Emma, mit der ich letzte Woche sehr viel über K-Pop Demon Hunters geredet habe, die denn jetzt mit meiner Mama, also ihrer Oma, guckt. Also ne, da haben wir wieder, das ist einfach für jeden, der einen guten Geschmack hat. Und ich finde, wenn Netflix klug ist, und das würde mich auch sehr freuen, dann nehmen sie jetzt irgendwie so eine halbe Milliarde in die Hand und buttern das in Merchandise und die Entwicklung von 3 Spin-offs, 5, keine Ahnung, Konzerttourneen und K-Pop Demon Hunters 2. Und dann machen sie sowas wie die Eiskönigin drauf. Ich verwette mein Vermögen, dass das funktionieren würde. Ich weiß nicht, Netflix funktioniert halt bisher so noch nicht. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt handhaben nach dem Erfolg. Aber ich fänd's, ich bin auf jeden Fall extrem interessiert daran, wie Netflix das jetzt handhabt, auch aus Branchensicht, aber auch aus Fansicht, weil ich sehr gerne mehr davon sehen möchte. Es kann auch ein Spin-off sein, es müssen nicht die Figuren sein, aber einfach wieder in dieses Universum rein mit dieser Musik, habe ich richtig Bock drauf.
Also der jüngste Stand, es gibt noch keine offizielle Bestellung zum Zeitpunkt dieses Podcasts, aber The Rap hat im Sommer berichtet, im Juli, um genau zu sein, dass Netflix überlegt, Anschlussprojekte zu machen. Und außerdem hat der Hollywood Insider und Journalist Matthew Belloni auch erst im August berichtet, dass es schon erste Verhandlungen und Gespräche mit den beiden RegisseurInnen von K-Pop Demon Hunters gibt. Das heißt, es würde mich stark wundern, wenn dann nichts draus wird. Und ich bin persönlich, ich bin nicht involviert, also emotionally invested, emotional involviert bin ich nicht in K-Pop Demon Hunters, aber ich möchte sehen, dass erstens K-Pop Demon Hunters Red Notice überholt in der All-Time Top 10 der erfolgreichsten Filme bei Netflix und zweitens K-Pop Demon Hunters 2 auch Red Notice überholt. Einmal, weil ich so lustig finde, dass Red Notice ja auch so ein extrem kalkulierter Film ist mit lauter großen Stars wie Ryan Reynolds und Dwayne Johnson und als Franchise angelegt war und da wurde nur 200 Millionen reingebuttert und ja, er hat seine Views gemacht, er hat nie eine Fortsetzung bekommen, weil er so gut ist. Red Notice wäre natürlich nicht. Und dann kommt einfach dieser Animationsfilm, der einfach zeigt, wie man halt Filme macht, ne, gut macht. Und stiehlt ihnen seine Krone, seine Netflix-Krone und da bin ich dafür, das unterstütze ich, weil ich lieber K-Pop Demon Hunters schaue als Red Notice 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, ich wette mit dir, Dwayne Johnson und seine Töchter gucken auch lieber K-Pop Demon Hunters 2 als Red Notice 2.
Ja, das ist ein trauriges Bild irgendwie, aber auch ein erhebendes Bild. Vielen Dank, Andrea, für deine
gerne.
Expertise. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, da draußen und streamt was Schönes.